Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei den Opfern der Flutkatastrophe in Pakistan wächst der Unmut darüber, dass die Hilfe nur langsam anläuft. In der Provinz Sindh versperrten Demonstranten eine Hauptstraße. Den Hilfsorganisationen gelingt es nur langsam, die Menschen mit sauberem Wasser, Lebensmitteln und Unterkünften zu versorgen. Etwa 160.000 Quadratkilometer des Landes sind überflutet, eine Fläche fast halb so groß wie Deutschland. Am schlimmsten betroffen ist die Provinz Punjab. Zwar führt der Indus inzwischen weniger Wasser, durch anhaltenden Regen in anderen Landesteilen geht das Hochwasser aber nicht zurück.
Das Ausmaß der Katastrophe wird immer größer. Aus der Luft betrachtet gleichen viele Landstriche einem See. Meter hoch steht das Wasser. Die Fluten haben ganze Dörfer weggerissen, Gebiete unbewohnbar gemacht. Die Menschen- und Hilfsorganisationen stemmen sich verzweifelt gegen die Wassermassen. Hilfsorganisationen wie die Ärzte ohne Grenzen sind mit ihren mobilen Teams im Land unterwegs. Wo immer sie es schaffen, hinzugelangen, die Not der Menschen ist groß. Wir fürchten am meisten den Ausbruch von Cholera in den Flüchtlingslagern. Die wenigen Lager sind völlig überfüllt. Die hygienischen Zustände sind schlecht und die Klimabedingungen tragen zur Ausbreitung von Krankheiten bei. Immer wieder fällt Regen über Pakistan und die Monsunsaison ist noch lange nicht vorbei. Von den anhaltenden Niederschlägen geht die größte Gefahr für die Menschen in Pakistan aus. Die bisherigen Bemühungen reichen bei weitem nicht aus, um die Not der Menschen in Pakistan wirksam zu lindern. Aber wir hoffen, dass in den kommenden Wochen mehr Spenden von Regierungen, Institutionen und auch von Privatpersonen zusammenkommen und so allen Menschen in Pakistan geholfen werden kann. Die Zeit drängt, auch morgen soll es weiter regnen.
Aber nicht nur die Flut, der Ausbruch von Krankheiten und von Seuchen bedroht Pakistan. Die Flutopfer protestieren gegen die pakistanische Regierung und deren Krisenmanagement. Die Menschen sind unzufrieden und das könnte ausgerechnet den Taliban in die Hände spielen, so meinen politische Beobachter. Denn die haben ohnehin ein Interesse daran, Pakistan dauerhaft zu destabilisieren.
Zur Flutkatastrophe in Pakistan und zur Not der Menschen in den überschwemmten Gebieten sendet die ARD einen Brennpunkt direkt nach dieser Tagesschau. Wenn Sie den Flutopfern helfen möchten, können Sie Spenden an das Bündnis Entwicklung hilft richten, Kontonummer 5151 bei der Bank für Sozialwirtschaft, Stichwort ARD Pakistan. Weitere Spendenkonten finden Sie im Internet unter tagesschau.de. Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf die Forderung der vier Atomkonzerne reagiert, die Restlaufzeiten der Kraftwerke deutlich zu verlängern. Solange Gespräche liefen, seien öffentliche Drohungen nicht hilfreich. Die Konzerne hatten angekündigt, sie würden die Reaktoren vom Netz nehmen, wenn sich deren Betrieb wegen der geplanten Brennelementesteuer nicht mehr rechne.
Frisch aus dem Urlaub präsentiert die Kanzlerin den neuen Regierungssprecher und der hat gleich gut zu tun. Die Energiekonzerne wollen die geplante Brennelementesteuer um jeden Preis vermeiden. Sie sollen sogar mit einer schnelleren Abschaltung gedroht haben, wenn sie komme. Merkels neuer Sprecher nennt das Säbelrasseln.
Wenn Gespräche laufen, ist es wirklich nicht hilfreich für Gespräche, wenn irgendwelche Drohgebärden oder so nach außen dringen. Ich glaube, das dient nicht und das wird sicherlich auch das Ergebnis der Gespräche nicht beeinflussen.
In einem Zeitungsinterview werden die Konzernchefs heute deutlich. Sie fordern mindestens 15 Jahre längere Laufzeiten. Dann wollen sie auch die Hälfte der Gewinne abgeben. Eine Atomsteuer ohne Laufzeitverlängerung lehnen sie ab. Aber, so ein RWE-Sprecher am Abend, man habe der Regierung nicht mit kurzfristiger Abschaltung gedroht.
Wir verhandeln mit der Bundesregierung, aber wir drohen nicht. Wir haben auf Nachfrage auch bei unseren Pressekonferenzen gesagt, dass eine neue Steuer natürlich die Wirtschaftlichkeit vorhandener Anlagen gefährden kann, je nachdem, was an Nachrüstungsforderungen erhoben wird.
Die Opposition ist weiterhin für die Brennelementesteuer. Die Regierung solle sich dem Druck der Energiekonzerne nicht beugen.
Die vier Großen gerieren sich, als seien sie die vier Besatzungsmächte. Sie haben das Land aufgeteilt in vier Zonen und versuchen allein ihre Profitinteressen durchzusetzen.
Kommende Woche wird die Kanzlerin die Konzernchefs persönlich treffen. Umwelt- und Wirtschaftsminister streiten über die Länge der Laufzeiten und das Finanzministerium verhandelt mit den Konzernen über die Abschöpfung der Gewinne. Kritiker vermissen eine einheitliche Linie und fordern, dass die Kanzlerin das Energiekonzept endlich zur Chefsache macht.
Über ihren neuen Sprecher hat Kanzlerin Merkel auch den Kurs in der Steuerpolitik vorgegeben. Entlastungen, so ließ sie mitteilen, hätten jetzt keine Priorität für die Regierung. Die Kanzlerin sei sich mit FDP-Chef Westerwelle völlig einig, dass vor allem der Haushalt stabilisiert werden müsse. Mit Blick auf die verbesserte Wirtschaftslage, sagte Merkels Sprecher, der Bund habe nicht mehr Geld, sondern mache höchstens ein bisschen weniger Schulden. Trotz Kritik aus den eigenen Reihen und von der Opposition, Arbeitsministerin von der Leyen hält an ihrem Plan fest, Kindern aus ärmeren Familien über eine Chipkarte besseren Zugang zur Bildung zu verschaffen. Sie will damit Vorgaben aus dem Hartz-IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichts umsetzen, ohne den Eltern zusätzlich Geld in die Hand zu geben. Mit dem Guthaben auf der Bildungskarte sollen Langzeitarbeitslose künftig Nachhilfe oder Musikunterricht ihrer Kinder begleichen.
Sich austoben, bewegen, Spaß haben. Mit der elektronischen Bildungskarte könnte das im kommenden Jahr finanziell unterstützt werden. Genauso wie Nachhilfeunterricht oder Musikschule. So stellte sich die Bundesarbeitsministerin vor. Wie viel Geld auf die Chipkarte geladen wird, ist noch unklar. Kritik, die Karte könnte diese Kinder beschämen, weiß die Ministerin von sich.
Man sieht der Karte nicht an, wie hoch das Konto ist, welche Leistungen darauf möglich sind. Insofern ist diese Chipkarte, die auch schon in verschiedenen Kommunen ausprobiert worden ist, ein nicht stigmatisierendes, unbürokratisches, schnelles Mittel, die Leistung zum Kind kommen zu lassen.
Was für die Ministerin unproblematisch scheint, sehen einige aus der Union anders. Aus den Reihen der CDU heißt es, die Karte sei diskriminierend. Auch die Schwesterpartei CSU sieht das Kartenmodell kritisch.
Es entmündigt natürlich die Eltern. Es stellt sie unter den Generalverdacht, sie würden für ihre Kinder nicht Sorge tragen, sondern das Geld für etwas anderes ausgeben.
Die Stuttgarter Familienkarte gilt als Vorbild für das Modell. Die Opposition hält die Karte alleine nicht für das geeignete Mittel. Die SPD will vor allem Kindereinrichtungen stärken.
Ich finde es wichtig, dass wir das ausbauen und nicht Geld jetzt in eine neue Kartenstruktur investieren, weil dieses Geld kommt dann in Technik, aber nicht bei den Kindern an.
Die Bundesarbeitsministerin überlegt zudem, auch anderen Familien eine Bildungskarte zu geben. Die Kosten dafür müssten aber von privaten Förderern oder Stiftungen übernommen werden.
In der Linkspartei sind neue Vorwürfe gegen Parteichef Ernst laut geworden. Sein Landesverband Bayern hat nach Angaben des Schatzmeisters versucht, sich bei Abstimmungen auf Parteitagen mehr Einfluss zu erschleichen. Um mehr Delegierte auf die Parteitage schicken zu können, seien überhöhte Mitgliederzahlen gemeldet worden. Man habe viele mitgerechnet, die schon lange keinen Beitrag mehr zahlten und deshalb eigentlich ausgeschlossen werden müssten.
Heftig kritisiert der Schatzmeister der Bayerischen Linkspartei den eigenen Parteivorstand. Wenn es um die Delegiertenzahlen für Parteitage gehe, dann würden bewusst viele Karteileichen mitgezählt. Und das machten vor allem die bayerischen Kreisverbände, die hinter dem Bundesvorsitzenden Klaus Ernst stünden.
Wir haben etwa ein Drittel der Mitglieder, die keine Beiträge zahlt in der Vergangenheit. Und für das Jahr 2009 ist das auch der Fall. Wir berühren damit die Frage der innerparteilichen Demokratie.
Im Mai war Klaus Ernst zusammen mit Gesine Lötsch zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Doch in der Partei, vor allem im linken Parteiflügel, hat er viele Widersacher. Zuletzt hatte man ihn kritisiert, weil er ein Zusatzgehalt als Vorsitzender bekommt. In Berlin befand die Parteispitze heute, an den neuen Vorwürfen gegen Ernst sei nichts dran. Er habe gar keine Möglichkeit, Mitgliederkarteien zu manipulieren. Klaus Ernst selbst ist im Urlaub, seine Co-Vorsitzende verteidigte ihn.
Natürlich haben wir im geschäftsführenden Vorstand analysiert, dass diese Vorwürfe des Schatzmeisters, Herrn Voss, genutzt werden sollen, um Herrn Ernst zu schaden. Ich bin aber der Überzeugung, dass das nicht gelingen wird.
Allerdings, so ganz sicher ist sich auch der Vorstand nicht, ob die bayerischen Mitgliederkarteien in Ordnung sind. Deshalb soll jetzt einer der Bundesgeschäftsführer den Landesverband bei der Überprüfung unterstützen. Klaus Ernst unter Druck. In manchen ostdeutschen Landesverbänden gilt er als arrogant und machtgierig. In Bayern wiederum, seinem eigenen Landesverband, werden er und sein Gewerkschaftsflügel nun von Altkommunisten attackiert.
In der niedersächsischen Metallindustrie haben 9 Unternehmen ein Abkommen geschlossen, das einen freiwilligen Austausch von Mitarbeitern ermöglicht. Damit kann flexibel auf Konjunkturschwankungen reagiert werden. Bislang wurden in solchen Fällen oft Zeitarbeiter eingesetzt. Sie bekommen aber meist niedrigere Löhne als die Stammbelegschaft. Deshalb hat sich die IG Metall für das Austauschabkommen eingesetzt.
Diese Metallarbeiter können an andere Unternehmen ausgeliehen werden. Das zweite Jahr ist bei Komatsu Hanomag Kurzarbeit angemeldet. Jetzt könnte der Radlader- und Baggerhersteller einen Teil seiner 650 Mitarbeiter an Partnerfirmen ausleihen, wenn alle einverstanden sind und es dort genug zu tun gibt. Zurzeit zum Beispiel an einige Autozulieferer.
Wenn wir dort Vereinbarungen erzielen können mit Unternehmen, die gleichgesinnt sind wie wir, kann das nur Vorteile bringen.
Metallarbeitgeber und Gewerkschaft setzen gemeinsam auf Mitarbeiteraustausch auf Tarifvertragsbasis. Vorbild ist eine Firmenkooperation in Braunschweig. Betriebe leihen seit 2004 Maschinenbauer dorthin aus, wo sie gebraucht werden. Den Unternehmen bleiben sie so als Fachkräfte erhalten.
Das läuft hervorragend und heute wollen wir halt den Weg bereiten, das hier auch in der Region Hannover zu machen. Die praktischen Erfahrungen, die wir haben, sind sehr gut.
Das soll genutzt werden, auch wenn sich die Auftragslage verbessert. Der Aufschwung kommt nicht überall gleichzeitig an.
Wir haben natürlich jetzt die Situation, dass wir zwar einen Aufschwung feststellen, Gott sei Dank, und einen sehr kräftigen dazu, aber die Unterschiede im Aufschwung doch noch gewaltig sind, sodass es Unternehmen gibt, die sehr starken Fachkräftebedarf haben und andere Unternehmen, die im Augenblick ihre Kapazitäten noch nicht voll auslasten können.
In Braunschweig und Hannover können jetzt zusammen 30 Unternehmen mit insgesamt 15.000 Mitarbeitern den Austausch nutzen.
US-Verteidigungsminister Gates hat seine Rücktrittspläne für das kommende Jahr bekräftigt. Bis dahin werde klar sein, ob die neue Militärstrategie für Afghanistan aufgehe, sagte Gates in einem Interview. Sein Nachfolger solle im Amt sein, bevor 2012 der Präsidentschaftswahlkampf starte. Der Politiker genießt in den USA hohes Ansehen über Parteigrenzen hinweg. Er ist der einzige Minister, den Präsident Obama aus der Regierung seines Vorgängers Bush übernommen hat. Im nordafghanischen Distrikt Dasht-i-Archi haben die Taliban nach Angaben der Behörden ein junges Paar gesteinigt. Den beiden wurde Ehebruch vorgeworfen. Ein Taliban-Sprecher sagte allerdings, ihm sei davon nichts bekannt. Während ihrer Herrschaft bis 2001 hatten die Taliban die Scharia in Afghanistan eingeführt. Die islamische Rechtsordnung sieht Steinigung als Bestrafung für Ehebruch vor. Ein Sprecher der afghanischen Provinzregierung verurteilte den Gewaltakt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sprach von einem abscheulichen Verbrechen.
In China kämpfen die Menschen weiter mit den Folgen der verheerenden Erdrutsche. In Zhouqu, im tibetischen Teil der Provinz Gansu, suchen Überlebende nach ihren verschütteten Angehörigen. In der Region waren vor gut einer Woche mehrere Schlammlawinen niedergegangen. Nach offiziellen Angaben starben dabei mehr als 1200 Menschen. Etwa 500 werden noch vermisst. Nach den Wald- und Torfbränden drohen Russland nun Unwetter. Im Nordwesten des Landes entwurzelte ein heftiger Sturm zahlreiche Bäume. Fast 100.000 Menschen waren ohne Strom. Zeitweise war der Zugverkehr lahmgelegt. Bei der Bekämpfung der Brände meldeten die Behörden Fortschritte. Zwar gäbe es noch rund 500 Feuer im Land, die in Flammen stehende Fläche sei aber zurückgegangen. In Moskau löste sich der Smog weitestgehend auf.
Im DFB-Pokal ist der FC Bayern München wie erwartet in die zweite Runde eingezogen. Die Bayern 11 setzte sich in Köln 4:0 gegen die Amateure von Germania Windeck durch. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 17. August.
Tiefs über Mitteleuropa sorgen bei uns für kühles und verbreitet regnerisches Wetter. Mancherorts regnet es ergiebig. Für Teile Westdeutschlands gelten daher Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Erst nach Wochenmitte bessert sich das Wetter allmählich. Heute Nacht regnet es vielerorts teilweise kräftig, vor allem im Westen, dort sind auch Gewitter möglich. Richtung Nordosten lockert es auch mal auf, auch am Tag regnet es verbreitet kräftig und länger, in der Nordhälfte dazu einzelne Gewitter. Der Wind weht mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen, auf den Bergen schwere Sturmböen, im Norden weht der Wind schwach bis mäßig. Heute Nacht 16 Grad im Nordosten, 9 Grad an den Alpen. Am Tag 14 Grad im Bayerischen Wald, 23 Grad bei Sonne im Nordosten. Auch am Mittwoch bleibt es unbeständig, im Norden ist es windig. Am Donnerstag hier und da auch mal längere sonnige Abschnitte, teilweise aber auch noch dichte Wolken mit nur einzelnen Schauern. Im Norden lässt der Wind nach, am Freitag oft freundliches Wetter.
Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen, heute mit Susanne Holst. Darin Merkels neuer Regierungssprecher Steffen Seiberts erster Tag. Und sollen wir unsere Häuser bei Google Street View zeigen? Susanne Holst im Gespräch mit dem Internet-Experten und Blogger Sascha Lobo.